In dieser Folge spreche ich mit der lieben Caroline. Caroline war vor 2,5 Jahren schon mal bei uns zu Gast und seitdem hat sich eine ganze Menge bei ihr getan. Von der selbstständigen und teilweise angestellten Architektin bis hin dazu, dass sie alles hingeschmissen hat, alle Wurzeln hier gelöst hat und mit ihrer damals 5-jährigen Tochter auf eine Reise quer durch Europa gegangen ist. Ich finde, dieses Gespräch war super inspirierend, wie sie mit ihrem Camper losgezogen ist und ganz, ganz viel Ballast hinter sich gelassen hat. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Liebe Caroline, wie schön, dass du wieder bei uns bist. Also, wir starten erstmal mit einem kleinen Mini-Rückblick. Du warst nämlich schon mal gestern bei uns, und zwar im Juli 2021. Das heißt, das ist schon eine kleine Weile her. Für dich aber, glaube ich, schon eine sehr lange Zeit, wenn man sieht, welche Entwicklung in der Zeit so erfolgt ist. Als Mini-Rückblick, du bist Architektin, das bist du ja auch nach wie vor grundsätzlich ausgebildet. Und als wir das letzte Mal gesprochen haben, haben wir viel über das Thema Produktdesign gesprochen und darüber, dass du ja wirklich ganz zauberhafte Möbel zum Beispiel entworfen hast, designt hast, wie einen Tisch oder auch deinen tollen Stifte-Cube, der ja auch dotiert worden ist mit einem schönen Preis etc. Und seitdem hat sich aber eine ganze Menge getan. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wohntest du dort in Bayern? Stimmt das?
In Baden-Württemberg.
Ach, in Baden-Württemberg, okay. Und warst auf jeden Fall sehr, sehr sesshaft und warst gerade dabei, ein Lager aufzuräumen, um Platz zu schaffen für die neuen Tische, die produziert werden sollen und so weiter und so fort. Also alles war sehr gesettelt. Und mein Hauptsatz, den ich aus unserem Gespräch mitgenommen habe, war das Thema, du bist nicht selbst und ständig, sondern dein Ziel war es immer, ständig ich selbst zu sein. Und das hat sich bei mir sehr, sehr eingeprägt. Und offensichtlich hat sich da ein bisschen was verändert an deinem Ich-Sein. Und da ist ein ganz schön großer Veränderungsprozess losgetreten. Erzähl uns gerne davon.
Ja, Maike, vielen Dank erstmal nochmal für die zweite Einladung und diesen Rückblick auf Juli 21. Also für mich auch ganz spannend, da jetzt nochmal gedanklich einzutauchen. Ja, damals war ich frisch getrennt von dem Vater meiner Tochter und selbstständig, genau in diesem Bereich, den du beschrieben hast, im Möbeldesign. Und rückblickend zu sagen, ist es ein Wahnsinn, dass ich da selbstständig war, alleine, ohne jetzt ein großes Kapital, ne, habe ich mich da durchgeschlagen über einige Jahre. Und ja, also es war, genau, ich habe diesen Tisch gelauncht im Juli 21. Du hast mir das Datum jetzt nochmal gesagt, ich hätte es jetzt aus dem Stegreif nicht sagen können. Der Tisch war echt mein Baby, ist es immer noch. Ist ein wunderschönes Möbel, ich liebe es nach wie vor. Und es war, aber es waren einfach turbulente, wilde Zeiten auch da, ne? Politisch, gesundheitlich in der Welt und ja, was da alles dann noch so gekommen ist, wissen wir ja jetzt heute, durch was man da als junges Unternehmen durchgehen darf, ohne viel finanziellen Background, ja, weil wenn man jung gründet, viele werden das wissen, so wie ich, und man dann immer den Gewinn sofort wieder reinvestiert, ne, dass man da noch nicht viele Rücklagen gebildet hat. Ja, rückblickend eine richtig krasse Zeit, in der ich schon ständig ich selbst war, aber ich war nur am Hustlen.
Ja.
Und am Gucken, dass ich so gerade so über Wasser meinen Kopf halten konnte, genau. Also es, ja, ich hatte die Passion und für die Produkte, für dieses Label auf jeden Fall. Und habe aber auch rückblickend natürlich unternehmerisch sehr viele Fehler gemacht, aus denen ich sehr viel mitgenommen habe und gelernt habe. Und mein Motto ist auch heute nach wie vor, fail forward. Ja, nimm die Fehler mit, weil wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt, ne, passiert halt nichts, aber da passieren auch keine Fehler und du kannst auch nicht wachsen und dich weiterentwickeln. Also rückblickend gesehen, wie du schon gesagt hast, von Juli 21 bis jetzt, heute ist der 1. Oktober 24, das ist für mich eine gefühlte Ewigkeit. Das ist die härteste Zeit gewesen in meinem Leben bisher und aber auch die, in der ich so viel Wachstumspotenzial hatte und leben durfte. Also ja, ich bin sehr froh, dass ich das auch so erlebt habe.
Ganz toll. Du hast erstmal deine Sesshaftigkeit aufgegeben. Wie ist es dazu gekommen?
Genau, also es war Juli 21. Ich habe den Tisch gelauncht. Es kam ja dann Probleme mit der Holzproduktion. Die Holzpreise sind gestiegen. Es gab so wirtschaftliche Probleme, dass solche Holzwürmer waren überall auf der ganzen Welt. Und dann wurde das Holz knapp und dann natürlich auch gab es andere Preise. Das war alles dann kurz nach dem Launch von meinem Tisch, dass da diverse Dinge in der Wirtschaftswelt passiert sind. Und mein Cube war ja auch aus Holz. Dann habe ich die Produktion umgestellt auf Kork mit einem portugiesischen Unternehmen, beziehungsweise es hatte den Sitz in Deutschland. Und es führte eins zum anderen, dass es einfach wirtschaftliche, unternehmerische Probleme gab, wo ich auch nicht schnell genug reagiert habe. Das würde ich heute anders machen. Und dann habe ich irgendwann gesehen, hey, ich kann einfach diese Kosten der Firma, das hat sich wirtschaftlich einfach nicht mehr getragen. Ja, es war ein ständiger Kampf von dieser Selbstständigkeit und ich hatte dann auch noch eine Anstellung in einem Architekturbüro zusätzlich, damit ich mich und meine kleine Familie tragen kann und war dann auch in dieser Doppelbelastung Selbstständigkeit und Teilzeitanstellung als Architektin. Und dann war der erste Schritt des Loslassens gekommen. Also dieser Prozess ging ganz, ganz lang, über mehrere Monate, würde ich jetzt sagen. Und ja, wenn ich jetzt da gerade noch mal reingehe, also es war dann wirklich von heute auf morgen, war das dann klar, dass ich gesagt habe, okay, ich muss die Firma jetzt loslassen, die zieht mich runter. Also ich bin dann auch sehr krank geworden. Mein Körper hat mir dann gespiegelt und gesagt, hey, du musst mal, also du brauchst, da sind deine Grenzen, so geht's nicht weiter. Ich hatte ganz komische anaphylaktische Schocks. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also das ist, dass ich aufgrund von Lebensmitteln, von ganz normalen Lebensmitteln, die ich immer ganz normal gegessen habe, von jetzt auf gleich so einen heftigen Allergieanfall hatte, dass ich in die Bewusstlosigkeit gefallen bin. Und die Rettungskräfte, die da dazu kamen, wiederbelebende Maßnahmen machen mussten. Genau, also es war eine sehr krasse Zeit. Also es war wirklich so bam, wie so ein Schlag, so stopp. Und du hast dir gedacht, wow, ich habe eine halbe Cocktailtomate gegessen. Eine halbe Cocktailtomate hat mich so umgeworfen. Und es ist mir in den Jahren, muss ich ganz kurz überlegen, wann hat das angefangen? 22 bis 23 war ich fünfmal deswegen in der Notaufnahme. Also ich habe eigentlich zu Hause nur solche Papiere ausgefüllt von der Krankenkasse, was denn da jetzt wieder für ein Notarzteinsatz war. Ne? Mhm. So war das, also das war auch wirklich immer mit Notarzt dann direkt richtig heftig. Und das war für mein Umfeld, vor allem für meine Tochter, auch sehr schwierig. Die war da auch ab und zu natürlich dabei. Die weiß das heute noch und hat Angst, wenn irgendwo Tomaten sind, zum Beispiel Tomatennüsse, habe ich dann allergisch reagiert. Und das hat mir unter anderem gezeigt, also jetzt musst du wirklich was ändern in deinem Leben, so geht's nicht weiter. Und dann habe ich angefangen, erstmal das Label loszulassen. Mein Baby, ich habe es wirklich geliebt. Ich liebe es nach wie vor, heute noch, aber es fehlt mir nicht. Dann habe ich angefangen, das Label loszulassen und dann stand ich natürlich vor dieser Entscheidung. Na ja, gut, du kannst jetzt auch natürlich Vollzeit als Architektin wieder arbeiten oder 75%, wie auch immer, ne, mit der Tochter das geht. Und das wissen die wenigstens in Deutschland, aber als Architektin verdienst du einfach wirklich sehr schlecht, sage ich jetzt mal so. Es ist wirklich einer der schlecht bezahltesten akademischen Berufe und das, was da übrig bleibt, davon kann man sich auch mit 75% als alleinerziehende Mutter kaum über Wasser halten. Es ist wirklich sehr, sehr knapp. Und das ist auch kein Luxusgeschwafel oder irgendwie sowas, ne? Also die aus meiner Branche, die wissen das. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich werde nicht jeden Tag aufstehen und zu einer Arbeit fahren, mein Kind in die Kita bringen, um für dieses Geld arbeiten zu gehen, dass ich so ganz knapp wieder über die Runden komme und wieder nur diesen Kopf gerade so über Wasser halte. Genau, also mein Ziel war das einfach nicht, dass ich, mein Kind war eh schon so viel fremdbetreut, auch ich wollte auch nie so eine Mutter sein, dessen Kind so viel fremdbetreut ist und dass man abends nur noch nach Hause kommt, das Kind um 17 Uhr abholt, vor allem im Winter, dann ist es dunkel, dann macht man noch ein Abendessen und dann geht's ins Bett, ja, so. Das war mein Leben und dann habe ich noch Küche, Haushalt gemacht, bin irgendwann um 22, 23 Uhr ins Bett gefallen, todmüde, morgens wieder aufgestanden und wieder das Hamsterrad. Und das war halt, da habe ich dann gesagt, nee, also das mache ich dann auch nicht. Ich habe das Label jetzt losgelassen und das werde ich sicher nicht tun, um wieder in so ein Hamsterradleben noch mehr zurückzugehen. Also ich bin einfach Charaktertyp selbstständig ich selbst. Und ich habe auch wie gesagt, ich möchte auch nicht mehr für andere Menschen arbeiten, sondern nur für mich. Also ich möchte für mich arbeiten. Ich möchte nicht für andere Unternehmen für ein Gehalt arbeiten, das auch nicht die Qualität und den Wert von meiner Arbeit widerspiegelt. Also das hat für mich auch nicht in einem Verhältnis gestanden. Und mein Spruch war halt auch immer, da gehe ich lieber zu Aldi an die Kasse. Darf man das hier sagen, so eine Werbung? Also das ist mein Spruch nach wie vor. Also bevor ich wieder in ein Architekturbüro gehe für so einen Hungerlohn, da setze ich mich zu Aldi an die Kasse. Weil da kannst du das Hirn weitestgehend ausschalten und ziehst halt Sachen übers Band. Und bekommst du mehr Gehalt wie in einem Architekturbüro, ne? Hast geregelte Arbeitszeiten. Und habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Also an diesem Punkt war ich schon so lange, dass ich das nicht mehr mache. Und dann war die erste Überlegung halt so, was ist denn das, was in deinem Leben, also ich hab mich wirklich hingesessen und es so runtergebrochen, was ist denn das, was am meisten Kosten verursacht in deinem Leben, ja? Weil ich dann so auf dem Weg war, wie kann man denn Kosten verringern, Ausgaben verringern, um eben einfach dieses Hasselrad gar nicht so weit anzutreiben. Und das war dann natürlich die Wohnung, ne? Also das meiste von meinem Gehalt ist in die Wohnung geflossen, was dann am ersten des Monats halt schon mal dieser Batzen weg war. Und es war wirklich so, ja, keine Schnapsidee, aber ich habe dann zu einer Freundin am Telefon gesagt, hey, weißt du was? Ich kaufe mir jetzt einfach einen Bus, dann habe ich meine Wohnung dabei, die kostet mich nicht viel, außer Sprit dann, und fahre durch die Welt mit meinem Kind. Und dann kann ich gerade so viel arbeiten, wie wir brauchen für uns und muss nicht erstmal wieder 1.300 Euro für die Wohnung oder so bezahlen, ne? Was dann erstmal schon wieder weg war. Und das war so dieses Schlüsselmoment und dann bin ich wirklich ins Umsetzen gekommen. Und das war, also ich habe das Label Architekt Mom aufgelöst am 1. April. Losgefahren mit dem Bus sind wir dann schließlich im Juli 23, also 1. April 23, Juli 23. Ich habe am 1. Mai habe ich meinen Bus gekauft, genau. Den habe ich dann da ausgebaut, neben der Arbeit, also ich war ja noch angestellt, habe ich dann den Bus ausgebaut, um dann im Juli loszufahren, genau.
Mega.
Und ich habe das Atelier noch aufgelöst und alles. Okay, also das war echt, das war eine wilde Zeit, du. Genau, ich hatte, das Atelier ist mir ganz, ganz schwer gefallen, das aufzulösen, weil ich das ja auch selber umgebaut habe und so und da sehr viel Zeit und Arbeit reingeflossen ist und Herzblut. Und das war dann so, die Wohnung habe ich untervermietet und die habe ich ab 1. Juli untervermietet und der Busausbau hat sich ein bisschen verzögert zeitlich. Da hatten wir zwischenzeitlich keine Wohnung mehr. Wir haben dann im Atelier noch geschlafen, weil das war bis Ende Juli noch gemietet. Ich habe dann mit meiner Tochter im Atelier noch geschlafen, die letzten Tage, Wochen. Und dann sind wir Ende Juli genau losgedüst auf unsere Europareise.
Und was waren dann eure Stops?
Wir haben angefangen, wir sind nach Skandinavien hochgefahren, die verschiedenen Länder bis auf Finnland, da sind wir nicht rüber. Also erstmal durch Deutschland hoch, wir haben noch Freunde besucht in ganz Deutschland. Es war mir auch wichtig, dass ich ganz viele Menschen auf dieser Reise treffe, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und man kennt das vielleicht, man sagt immer, ja, ich besuche euch mal und so. Und dann ist jeder so in seinem Alltagsding und dann besucht man die Leute gar nicht, ja. Oder nicht so, wie man sich das gerne wünscht. Und wir haben aber dann wirklich auch in Deutschland sehr viele Freunde besucht auf dem Weg in den Norden. Und dann sind wir von Rostock aus nach Dänemark gefahren, haben uns lange Zeit in Kopenhagen aufgehalten und sind dann über die Brücke nach Schweden gefahren. Wir haben dann auch in Schweden, also wir haben auch ziemlich viele Sachen gemacht für meine Tochter. Ne? Wir sind so in den Pippi Langstrumpf, in dieses Astrid Lindgren's World gefahren. Das war natürlich ein Highlight. Wir hatten so viel Zeit wie noch nie zusammen. Wir sind dann auch zu meinem Cousin gefahren, der in Schweden mit Familie lebt. Dann sind wir nach Norwegen, haben uns da in Oslo ziemlich lange aufgehalten, über die Fjorde wieder zurück, und dann wieder mit der Fähre von Kristiansand nach Dänemark. Dann über das Festland Dänemark runter, da haben wir auch sehr viel Architektur angeschaut. Und dann über Deutschland wieder zurück, wir waren dann noch eine Zeit in Deutschland. Dann über Österreich, Liechtenstein, Schweiz, genau. Das waren so unsere Stationen.
Und hast du das schon über Insta dann begleitet oder wovon hast du dann in der Zeit gelebt?
Mhm. Also das war eigentlich auch so, dass was ich dazu sagen möchte, ist, es gibt ja Menschen, die haben so ganz, ganz viele Ausreden immer. Ne? Also zu mir haben dann auch ganz viele gesagt, ja, du kannst das ja machen und so. Nein, kann man auch nicht einfach so. Also man darf kreativ sein und darf sich ganz viele Möglichkeiten überlegen, wie man Geld kreieren kann, ja, während so einer Reise zum Beispiel. Und ich hatte vor unserer Reise hatte ich auch so einen Job als freie Autorin noch für eine Hochschule, wo ich Skripte geschrieben habe für Studenten, für Studierende. Und die hatten immer ein Problem damit, mit den Bildrechten, ja. Also ich habe Skripte geschrieben für die Vorlesungen und dann hieß es irgendwann, wir können keine Bilder mehr zeigen, weil wir kommen nicht an diese Bildrechte von diesen Fotografen und von den Büros. Also wenn man halt exemplarische Architektur zeigen möchte in einer Vorlesung, ne, zu bestimmten Themen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen mit dieser Hochschule. Also ich hatte auch das Angebot, dass ich immer schreiben könnte für die Hochschule. Das kannst du ja wunderbar unterwegs. Es gibt ja Online-Bibliotheken. Ich kann mir online alle Bücher ausleihen. Das habe ich aber schlussendlich nicht gemacht. Aber das wäre immer eine Option gewesen, die ich im Hinterkopf gehabt hätte. Oder auch online als Dozentin hätte ich arbeiten können für diese Hochschule mit Video. Und ich habe aber für die Hochschule quasi einen neuen Job kreiert. Also, oder für mich einfach diesen Job kreiert, dass ich gesagt habe, hör zu, ich fahre einfach durch die ganze Welt und wenn ihr mir sagt, wir brauchen für das Skript Bibliotheken, dann fotografiere ich euch alle Bibliotheken in Europa, die architektonisch interessant sind, zum Beispiel. Und das habe ich dann gemacht und quasi meine Reisebilder an die Hochschulen verkauft. Also ich habe dann noch andere Hochschulen akquiriert und nicht nur eine und dann eine Fotodatenbank erstellt, wo ich dann quasi meine ganze Reisefotografie verkauft habe. Und das hat mir quasi, das war für mich eigentlich gar kein richtiger Job, denn ich bin ja sowieso rumgereist und habe mir gedacht, ja, ich bin noch Architektin, also wenn ich natürlich reise, dann möchte ich ja auch immer irgendwelche Sachen anschauen, die mich persönlich und fachlich interessieren und dann habe ich so das erste Einkommen geschaffen, genau, mit der Fotografie. Obwohl ich gar keine Fotografin bin, ne? Mhm. Also man muss nicht Fotografin sein, um damit Geld zu verdienen. Vielleicht ein gutes Auge, ne? Das würde ganz gut helfen. Und die zweite Einkommensquelle war dann, dass ich auch angefangen habe, für Architekturbüros Social Media zu betreuen, also die direkten Kanäle. Und für eine andere Firma habe ich auch Presseausschreibungen gemacht und Pressesendungen, also die PR sozusagen. Und dann habe ich noch meinen eigenen Social Media Kanal gleichzeitig aufgebaut, weil ich einfach dort immer unsere Reise begleitet habe.
Super spannend. Das heißt, es war sehr vielseitig von den Einnahmequellen her und womit du dich beschäftigt hast. Und du hattest gleichzeitig offensichtlich die Möglichkeit, die Zeit mit deiner Tochter auch sehr zu genießen. Mhm. Wie ging es ihr dann? Ach so, ja, sorry.
Ja, man darf das jetzt, das möchte ich auch wirklich ganz Reality-Talk-mäßig sagen. Also man darf das jetzt nicht so ein bisschen beschönigen, haha, lustig durch die Welt reisen. Es war schon sehr anstrengend. Also ich habe es als anstrengend empfunden. Es sieht immer auf so Vanlife-Dingern immer so easy peasy aus, ne? Ich empfand die Monate schon anstrengend, anders anstrengend, ne? Also die Menschen aus meiner Umgebung haben dann immer gesagt, na ja, wenn ich dann, ich habe ja einmal Halt gemacht in der Heimat dazwischen, und die haben dann auch immer gesagt, na, bist im Freizeitstress. Das darf man nicht unterschätzen. Also zudem, wenn man alleine reist, als Erwachsener alleine, darf man sich ja jeden Tag um die ganzen Ressourcen kümmern. Wasser, Strom, Abwasser, Essen. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Und das Fahren. Aber es ist auch so, dass ich wirklich um teilweise 4, 5 Uhr morgens aufgestanden bin, um zu arbeiten, dass wenn meine Tochter dann wach wird, dass ich dann schon den Teil meiner Arbeit erledigt habe. Und das war schon, also das war kein Urlaub, ne? Das darf man nicht vergessen. Und alleine ist so eine Reise zu organisieren wirklich nochmal was anderes, wie wenn man als Pärchen reist, mhm, und dann eben auch noch mit Kind. Ne? Das ist schon eine Herausforderung. Also das will ich jetzt nicht beschönigen. Es war toll, wir hatten sehr viel Zeit zusammen. Unser Band ist dadurch viel stärker geworden, auf jeden Fall. Genau. Und das würde ich jetzt auch heute alles auch wieder so machen.
Schön. Das ist doch erstmal ein gutes Zwischenfeedback. Ihr seid jetzt final in der Schweiz gelandet und seid, glaube ich, jetzt in Graubünden.
Ne? Ja.
Und was hat euch bewogen, dort euch niederzulassen?
Ja, eine ganze Reihe an Verkettungen. Ich weiß nicht, wie lange haben wir Zeit, das zu erzählen. Und ich gerade mal einen Schluck aus meinem Kaffee nochmal. Ja, also wir sind hier durch auch einen Zufall in Anführungsstrichen hergekommen, wobei ich sage, es gibt keine Zufälle, es fällt dir zu, was fällig ist, sage ich immer. Wir waren bei einer Bekannten in Liechtenstein und ich habe für meinen dahin immer mehr wachsenden Instagram-Account unter dem Thema Architect on Tour, der heißt ja heute noch so, habe ich Land und Leute, Architektur ja dargestellt, wo wir gereist sind. Und aber auch traditionelles Handwerk, ne? Also ich wollte regional typisches Handwerk auch meinen Architekturkollegen und Kolleginnen nahebringen. Und dann waren wir in Liechtenstein bei einer Bekannten, deren Mann ist Zimmerer und der verarbeitet Holzschindeln. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, möchtest du nicht in meine Architektursprechstunde kommen mit den Holzschindeln? Also weil ich habe mich als Architektin schon, seit ich Architektur denken kann, immer für Holzschindeln interessiert und vor allem für handgespaltene Holzschindeln. Das ist einfach was Besonderes im Vergleich zu maschinengespaltenen Holzschindeln. Wer aus der Branche ist, der kennt diesen Unterschied. Und dann hat er gesagt, ja, das ist richtig, ich verarbeite die, aber ich schicke dich doch lieber zu dem, der die macht. Der kann dir viel mehr davon erzählen als ich. Genau, dann habe ich da diesen Kontakt erhalten und über andere Umwege bin ich dann zu diesem Schindelmacher gekommen, mit dem ich dann auch ein Interview geführt habe über seine Arbeit, wie er die Holzschindeln herstellt. Und genau, Und dann haben wir diesen Schindelmacher eben halt ein bisschen näher kennengelernt. Das ist die Kurzfassung. Wir sind dann auch, dazwischen hat mein Hund einen Tumor bekommen. Wir mussten meinen Hund operieren lassen. Das war dann mit mehreren Fahrten wieder nach Deutschland verbunden und so. Wir sind dann auch sind wir ein bisschen aufgehalten worden eben auf unserer Reise. Sonst wären wir weitergereist. Das ist aber in Graubünden haben wir das festgestellt mit diesem Tumor. Und dann haben wir quasi das ein bisschen so als Base genommen, weil das nur 3 Stunden von unserer Heimat entfernt ist, um dort immer zum Tierarzt zu reisen, also mit Voruntersuchungen, Gewebeproben. Sie konnte dann gleich operiert werden und so und dann zum eigentlichen Tag der OP wieder anzureisen und haben uns dann auch nach der OP noch in Graubünden aufgehalten, falls irgendwelche Komplikationen entstehen. Wir sind dann eben von Graubünden aus, haben wir noch einige Reisen nach Italien unternommen. Und wollten dann eigentlich auch weiterreisen, waren dann schon in Florenz und dann ist in unserem Bus was kaputt gegangen. Also von dem Batteriemanagement, vom Kfz, sondern der von dem Wohnteil. Und dann saßen wir in Italien und hatten überhaupt keinen Strom mehr. Also das heißt ja gleich kein Kühlschrank, kein fließend Wasser, kein Licht. Du kannst deinen Laptop nicht aufladen, gar nichts. Also ich konnte dann ja auch gar nicht arbeiten wirklich. Und dann dachte ich so, ja, okay, aber ich werde jetzt meinen Bus nicht in Italien reparieren lassen, wo ich auch die Sprache nicht kann. Keine Ahnung, was die mir da reinbauen. Vorurteil, sorry. Und ja, der Schindelmacher hat dann gesagt, jetzt kommt er einfach mal wieder nach Graubünden und dann schauen wir da nach deinem Bus. Das haben wir dann gemacht und die Reparaturkosten von diesen Batterien, beziehungsweise wir hätten neue reinmachen müssen, die waren so exorbitant hoch. Und ich wollte den Bus ja eh wieder verkaufen, dass ich gesagt habe, das lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht mehr, das neu zu machen. Genau, wenn ich den eh wieder verkaufen möchte. Und so lange wollten wir auch gar nicht mehr reisen. Deswegen war das in der Relation einfach Quatsch.
Ja.
Genau. Und dann haben wir uns entschieden, in Graubünden zu bleiben.
Schön, sehr gut. Wie sehen denn heute deine Arbeitstage aus?
Unterschiedlich. Also ich versuche relativ früh aufzustehen. Das ist mein Naturell. Ich gehe 3 bis 4 Mal die Woche in Sport. Und da fange ich eigentlich schon an zu arbeiten, also im Kopf, weil ich mir da schon ganz genau überlege, was ich mache. Ich komme da auf Ideen. Ich teile mir da gedanklich meinen Tag ein und dann komme ich aber erstmal aus dem Sport zurück, mache meine Tochter für die Schule fertig, die geht um 8.10 Uhr dann aus dem Haus und dann fängt eigentlich so mein eigentlicher Tag an. Ich strukturiere denn dann erstmal und ja, versuche dann bis so 11.30 Uhr alle möglichen Dinge abzuarbeiten, dann kommt meine Tochter nach Hause und dann kochen wir zusammen Essen. Und dann bis kurz nach 13 Uhr ist da auch erstmal Pause mit meiner Tochter, dann machen wir Hausaufgaben und so. Und dann haben die hier in der Schweiz 4-mal Mittagsschule, schon in der 1. Klasse. Mhm. Und die Zeit nutze ich dann nochmal, also sie geht dann um 13.30 Uhr bis 15.05 Uhr ist sie dann nochmal in der Schule. Und da gebe ich dann nochmal Vollgas und dann kommt sie und dann ist der Arbeitstag auch schon wieder vorbei.
Ja.
Beziehungsweise manchmal mache ich dann auch natürlich noch abends was, wenn sie im Bett ist.
Na klar.
Wie das ist. Bis 22 Uhr, genau. Aber nicht immer. Also ich habe echt das Tempo rausgenommen. Ich habe da sehr viel gelernt. Das mache ich auch wirklich nur, wenn ich Lust habe.
Okay. Deine Arbeitsinhalte haben sich jetzt ja, nachdem du in Graubünden angekommen bist, so richtig auch nochmal verändert. Du hast nochmal neu gegründet. Magst du uns was von deinem Atelier erzählen?
Genau. Ja, ich habe zusammen mit meinem Partner eben, mit dem Schindelmacher, das Atelier Cambium gegründet. Und Cambium ist die Wachstumszone vom Holz, also die Jahresringe, diese dicken Schichten und immer die äußere Zone direkt unter der Rinde, das ist das Cambium. Das ist ja die Schicht, die dazukommt. Das wächst ja von innen nach außen. Und diesen Namen haben wir bewusst gewählt. Also wir sind ja beide Menschen, die sehr gerne mit Holz arbeiten in der Architektur. Einmal um unsere Philosophie und um unsere Arbeitsweise in der Architektur darzustellen, da wir sehr gerne organisch arbeiten und auch mit Achtsamkeit. Ich bezeichne mich selber auch als holistische Architektin, weil ich verschiedene Dinge beim Bauen mit einbeziehe, die andere Architekten gar nicht beachten. Also ich sehe das wie in der Medizin, beziehungsweise ich habe mein Leben insgesamt mehr holistisch ausgerichtet und so auch die Architektur. Und das Cambium bezeichnet in unserer Firma auch das persönliche Wachstum oder auch das betriebliche Wachstum, wenn du sagst, du möchtest mich als Consultant buchen für Instagram. Genau, weil das ist zufällig entstanden, dass ganz viele mich immer angeschrieben haben, kannst du mir nicht auch ein paar Insta-Tipps geben und kannst du Kurse machen? Und dann habe ich entdeckt, ja, eigentlich wirklich, das liegt eigentlich auf der Hand. Seit 6 Jahren betreibe ich intensiv Instagram, also zuerst für Architect Mom, habe ich dort auch das Label über 10.000-11.000 gebracht auf Instagram. Habe auch nicht nur Instagram, ich habe ja auch sehr viel über Pinterest Leads generiert, ne, über andere Plattformen noch zusätzlich. Und dann habe ich das zweite Mal das eben jetzt mit Architect on Tour gemacht, ne, dass ich da eine Personal Brand sozusagen entwickelt habe. Und mir fiel das immer leicht, also das System zu verstehen oder welche Inhalte generiert werden, um zu Punkt X zu gelangen, ne? Also egal, ob du jetzt ein physisches oder Produkt verkaufst oder ein digitales oder wie auch immer oder Architekturbüros, die eben ja Bauherren akquirieren möchten über ihren Instagram-Account. Und das habe ich ja auch während der Reisetätigkeit gemacht. Und genau, da bin ich jetzt im Consultant-Bereich tätig, dass ich wirklich auch Architekturbüros und andere Unternehmen berate, organisch auf Instagram zu wachsen. Genau.
Sehr schön, super spannend. Also ich finde das super beeindruckend, immer so zu hören und zu sehen. Also mir hat das letzte Gespräch mit uns schon sehr viel Freude bereitet, aber das dann jetzt einfach mit so viel Abstand zu sehen, wie also auch unter dem Motto Fail Forward, das finde ich super wertvoll, einfach zu gucken, okay, auf welche Entwicklung mag man sich denn einlassen und dieses Feststecken in einer Situation, die einen nicht glücklich macht, die einen in deinem Fall sogar vielleicht krank macht, dass man da selbst eben auch die Kraft entwickeln darf, sich da rauszubewegen und eben nicht immer nur Ausreden sucht, sondern aktiv ins Handeln kommt, ne? Ja, sehr, sehr spannend. Worauf bist du besonders stolz, wenn du die letzten Jahre dir so anguckst?
Oh, jetzt wird ein bisschen sentimental, gut, dass wir das ohne Bild übertragen. Ja. Boah, da gibt's echt viel, worauf ich wirklich selber auch stolz bin und es auch gerne ausspreche. Manchmal ist mir ja da ein bisschen immer so gehemmt, ne, zu sagen, ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz, dass ich wirklich den Mut hatte, das alles loszulassen. Also es hat ganz, ganz viel Kraft gekostet, das alles loszulassen, was man sich selber so aufgebaut hat, um zu erkennen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Genau. Oder das, ja, Mut insgesamt. Mhm. Also ich muss sagen, das war echt erst so ein bisschen hinterher, dass ich erkannt habe, krass, was du eigentlich alles gemacht hast jetzt, ne? Einfach mit einer 5-jährigen Tochter, sie war damals 5, jetzt ist sie 7, bist du einfach, und mit unserem Dackel sind wir einfach losgefahren, haben das einfach gemacht und genau, darauf bin ich wirklich stolz zu sehen, also wie ich von so einem krassen Mangel, also ich war energetisch an so einem ganz krassen Mangelpunkt in meinem Leben, gesundheitlich, finanziell, in Beziehung, ne? Also ich bin stolz, dass ich auch diesen Weg der inneren Heilung selbstständig angetreten bin und den Prozess gemacht habe und dann eben auch wirklich die Reise zu mir selber, ja. Da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich das gemacht habe und nicht im Mangel festgesteckt bin.
Sehr schön. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Caroline, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast.
Maike, ich danke dir und ja, ich höre mir jetzt nachher nochmal die Folge an von 21.
Dann bist du wahrscheinlich noch stolzer auf dich hinterher.
Ich weiß echt nicht mehr, was ich da gesagt habe. Was ist das für eine Episode? Wie heißt die Nummer?
Suche ich dir gleich raus.
Okay, cool.
Super. Such ich mal an. Vielen Dank, Caroline.
Maike, danke dir. Tschüss.